Landtagswahl. Wahlprüfsteine. Parteien zur Behindertenpolitik. Im Auftrag des Behindertenbeirates und der Mitglieder der Arbeitsgruppen des Runden Tisches hat die Redaktion den Parteien im Vorfeld der Landtagswahl einige Fragen zur Behindertenpolitik in ihrem Wahlprogramm gestellt. Sogenannte Wahlprüfsteine. Die Parteien wurden gebeten, kurz und einfach zu antworten. Die Partei Bündnis 90, die Grünen, antwortete als einzige der angeschriebenen Parteien leider nicht. Wir hoffen, dass die Antworten Ihnen bei Ihrer Wahlentscheidung helfen können. Ansonsten gilt, 5 Jahre aufheben bis zur nächsten Wahl. In Sachsen-Anhalt ist der Anteil der Förderschulen im Bildungssystem ebenso wie der Anteil der Schüler mit Förderbedarf seit 1990 stetig angestiegen. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen legt hingegen eine sukzessive Abwicklung des gesonderten Schulsystems nahe. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich inklusiver Bildung in Sachsen-Anhalt, die konsequenterweise die Schließung von Förderschulen zur Folge hätte? CDU. Die grundsätzliche gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung in Regelschulen ist erklärtes Ziel der bundesrepublikanischen Bildungspolitik, egal welche Partei befragt wird. Diese Forderung erhebt sich von Ihnen angesprochene und von den Bundesregierung ratifizierte UN-Konvention und ihr müssen sich alle Verantwortlichen stellen. Unterschiede gibt es allerdings in der Frage, wie stark und bis zu welchen Grenzen eine solche gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung im Interesse der Kinder selbst gehen kann. Die CDU tritt dafür ein, die gemeinsame Beschulung zunächst nur auf die Statusgruppe körperbehindert und lernbehindert anzuwenden. Der Grund dafür ist, dass bei diesen beiden Statusgruppen am ehesten eine Beschulung gewährleistet werden kann, die von gleichen Anforderungen an das Leistungsniveau der Kinder ausgehen kann. Bei den übrigen Behinderungsarten wie der geistigen Behinderung ist eine gemeinsame Beschulung zurzeit nicht ratsam, da dies weder den Kindern mit noch denen ohne Behinderung in ihrer Leistungsentwicklung hilft. Die vollständige gemeinsame Beschulung liegt somit unserer Ansicht nach in einer nicht absehbaren Zukunft. SPD. Inklusive Bildung ist für uns vorrangiges Ziel zu einer konsequenten Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Was gar nicht erst getrennt wird, muss später nicht wieder mühsam zusammengefügt werden. Deshalb setzen wir uns konsequent für die Schaffung der dafür notwendigen Voraussetzungen ein. Die Linke. Das Schulreformkonzept der Fraktion Die Linke zielt auf die Entwicklung der Fähigkeit, in allen Schulen differenzierte Bildungsprozesse zu befördern. Das ist aus unserer Sicht die entscheidende Voraussetzung, damit gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung erfolgreich für alle gelingt. Dazu wollen wir schrittweise, aber mit Nachdruck, die erforderlichen, vor allem die personellen Bedingungen, Fort- und Ausbildung, verbessern. Eine Aufgabe, bei der die fachlichen Kompetenzen und die Erfahrungen der Kollegien der Förderschulen unabdingbar sind und die eine enge Vernetzung der Schulen erfordert. Inklusive Bildung kann nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, den Gedanken der Inklusion insgesamt in der Gesellschaft fest zu verankern. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht. Deshalb treten wir derzeit für ein Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen ein. Im Normalfall ein integratives Bildungsangebot in Anspruch nehmen zu können oder auf Wunsch auch die besondere Förderung in einer Förderschule zu wählen. In der Perspektive wird aber die Zahl der Förderschulen zurückgehen müssen. FDP. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet auch Sachsen-Anhalt, inklusive Bildung und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu ermöglichen. Viele betroffene Familien befürchten jedoch, dass die Regelschulen nur unzureichend auf diese Zielstellung vorbereitet sind. Die FDP spricht sich deshalb für eine echte Wahlfreiheit ohne Kostenvorbehalt zwischen Förderschule und Regelschule aus. Eine solche Wahlfreiheit erfordert zum einen die Verbesserung der Bedingungen für inklusive Bildung an den Regelschulen. Dazu gehören unter anderem barrierefreie Schulgebäude, die Qualifizierung des Lehrerpersonals, die Bereitstellung von speziellen Lehr- und Lernmitteln und die notwendige Assistenz durch zusätzliche Mitarbeiter. Zum anderen bedeutet echte Wahlfreiheit aber auch, die Angebote des Fördersystems zu erhalten. Im Zuge der Gebietsreform sind sehr große Landkreise entstanden. Wie stehen Sie zur Forderung des Behindertenbeirates, hauptamtliche Behindertenbeauftragte einzusetzen? CDU. Aus Sicht der CDU kommt eine über die jetzt in § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes getroffene landesgesetzliche Regelung, wonach die kreisfreien Städte und Landkreise zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und zu ihrer Einbeziehung in kommunale Entscheidungsprozesse sowie zur Umsetzung dieses Gesetzes in deren eigenen Zuständigkeitsbereich Behindertenbeauftragte zu bestellen nicht in Betracht. Die vorliegende Regelung ermöglicht bereits die Bestellung hauptamtlicher Behindertenbeauftragte, allerdings nicht verpflichtend. Dies ist aufgrund des in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzips nicht angezeigt, da danach das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten diese Aufwendungen erstatten müsste. Aus diesem Grund haben sich die Fraktionen von CDU und SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt bei Beratungen zum Behindertengleichstellungsgesetz gegen eine solche Regelung ausgesprochen. SPD. Wir halten hauptamtliche Behindertenbeauftragte in den Landkreisen für wichtig, da sie den Prozess der Gleichstellung von Behinderten und die Umsetzung der entsprechenden UN-Konvention voranbringen können. Das Land kann das den Kommunen jedoch nicht verordnen. Diese müssen es selbst wollen. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Die Linke. Die Fraktion Die Linke hat zum neuen Behindertengleichstellungsgesetz, das sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet, einen Änderungsantrag gestellt. Ziel ist die hauptamtliche Bestellung von kommunalen Behindertenbeauftragten. Umfang und Bedeutung seiner Aufgaben erfordern Hauptamtlichkeit. FDP. Das Land hat einen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen bestellt. An dieser Regelung ist festzuhalten. Die Landkreise müssen in ihrem eigenen Wirkungskreis entscheiden, ob sie hauptamtliche Behindertenbeauftragte einsetzen. Die FDP empfiehlt den Landkreisen, dies zu tun, um in allen Zuständigkeiten der Landkreise die Voraussetzungen für eine vollständige Teilhabe zu überwachen, wird sie aber nicht gesetzlich dazu zwingen. Haben Sie die Absicht, soziale Nachteilsausgleiche, insbesondere das Blinden- und Gehörlosengeld, sowie die Befreiung von den Rundfunkgebühren für Menschen mit Behinderungen zu kürzen, einzuschränken oder abzuschaffen? CDU. Die CDU hat nicht die Absicht, landesrechtliche soziale Nachteilsausgleiche, insbesondere das Blinden- und Gehörlosengeld, zu kürzen, einzuschränken oder abzuschaffen. Hinsichtlich der Befreiung von den Rundfunkgebührenpflicht für Menschen mit Behinderungen kann dies nicht in dieser Verbindlichkeit zugesagt werden, da nicht absehbar ist, wie die entsprechenden Regelungen im 15. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, dessen Entwurf derzeit in allen Bundesländern beraten wird, aussehen wird. Egal wie dies geregelt werden wird, wird es sich dabei auf jeden Fall um eine bundesweit einheitliche Lösung handeln. SPD. Nein, ansonsten hätten wir derartige Änderungen gerade bei der Verabschiedung des Gesetzes über das Blinden- und Gehörlosengeld schon einbringen können. Die Linke. Nein, im Gegenteil, die Linke setzt sich auf Bundesebene für ein allgemeines Nachteilsausgleichsgesetz ein. FDP. Die FDP hat nicht die Absicht, das Blinden- und Gehörlosengeld zu kürzen, einzuschränken oder abzuschaffen. Hinsichtlich der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht sieht die FDP keinen Änderungsbedarf. Im durch die Ministerpräsidenten geplanten neuen Finanzierungsmodell ab 2013 wird künftig ein Rundfunkbeitrag erhoben werden. Anders als im jetzigen System ist geplant, dass Menschen mit Behinderung, die nicht unter einem sozialen Befreiungstatbestand fallen, weil sie finanziell leistungsfähig sind, künftig erstmals der Beitragspflicht in Höhe einer sogenannten Drittelgebühr unterliegen. Derzeit verfügt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur über einen niedrigen Prozentsatz an barrierefreien Angeboten für Menschen mit Behinderungen. Solange dieses Angebot nicht grundlegend ausgebaut worden ist, sehen wir Liberale eine Gebührenpflicht für Menschen mit Behinderungen als nicht geboten an und lehnen diese ab. Die FDP spricht sich ebenfalls für die Verbesserung des barrierefreien Rundfunkprogramms aus. Wir sind aber der Auffassung, dass hierbei eine falsche Reihenfolge gewählt wird. Zunächst muss der Anteil des barrierefreien Angebots deutlich erhöht werden und dann könnte gegebenenfalls über Änderungen bei der Beitragspflicht nachgedacht werden. Zumindest ist es nicht hinnehmbar, zuerst Menschen mit Behinderungen finanziell zu beteiligen und diese Gelder dann zum Ausbau barrierefreier Angebote zu verwenden. Auch die Änderung auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Magdeburg am 21. Oktober bei Taubblinden auf eine Erhebung der Drittelgebühr zu verzichten, ist nicht ausreichend, da hier nur eine sehr geringe Personenzahl betroffen ist. Das Land Sachsen-Anhalt als Arbeitgeber erfüllt die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Arbeitnehmer nur, weil einige Ministerien diese überfüllten. Sollte nicht jedes Ressort diese erfüllen bzw. übererfüllen? Wie könnte Ihrer Meinung nach auch die Bereitschaft privater Arbeitgeber gesteigert werden, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen? CDU. Zunächst ist es erfreulich, dass das Land insgesamt als Arbeitgeber die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Arbeitnehmer erfüllt. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn alle Ressorts diese Quote erfüllen würden. Die Bereitschaft, mehr als bisher nur schwerbehinderte Arbeitnehmer zu beschäftigen, ließe sich vermutlich steigern, wenn jedes Ministerium, das die Quote nicht erfüllt, die deshalb zu zahlenden Ausgleichsabgabe aus dem eigenen Einzelplan tragen müsste. Dieser Gedanke soll in den nächsten Haushaltsberatungen aufgegriffen werden. Aufgrund des demografischen Wandels werden sich die Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern. Unabhängig davon sollte bei privaten Arbeitgebern verstärkt für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen geworben und über die bestehenden Fördermöglichkeiten in diesem Bereich informiert werden. Außerdem wollen wir in der nächsten Wahlperiode prüfen, ob und wie wir das in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz erprobte Budget für Arbeit auch in Sachsen-Anhalt einführen können. SPD. Natürlich sollte jedes Ressort die Beschäftigungsquote erfüllen, worauf wir im Übrigen immer wieder hinweisen. Der im Bundesvergleich immer noch sehr hohe Personalbesatz in den Verwaltungen lässt durch den laufenden Personalabbau leider kaum neue Stellen zu. Private Arbeitgeber sind wie öffentliche zur Beschäftigung Schwerbehinderter verpflichtet. Neben der Integration von Menschen mit Behinderung können die Arbeitgeber Steuervorteile geltend machen. Man kann sich für diese also im doppelten Sinne lohnen. Die Linke. Auch wir sehen das Erfordernis, in allen Ressorts die Schwerbehindertenquote zu erfüllen. Zur Verbesserung der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen in der privaten Wirtschaft sollten die Bemühungen der Integrationsfachdienste zielgerichteter erfolgen. Gemeinsam mit der BA Regionaldirektion ist auf eine sachgerechte Ausgestaltung der unterstützenden Beschäftigung hinzuwirken. Außerdem sollten Eingliederungshilfen, Arbeitsassistenz und ähnliche nachhaltig und je nach Erfordernis gegebenenfalls auch dauerhaft finanziert werden. FDP. Die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben muss natürlich auch beinhalten, dass die Integration der Betroffenen in den Arbeitsmarkt zunimmt. Hierfür ist natürlich einerseits eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik vonnöten, die generell dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigungschancen aller Menschen steigen. Gerade unter dem Aspekt des wachsenden Fachkräftemangels in den nächsten Jahren bieten sich Menschen mit Behinderungen mehr als je zuvor die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Dabei muss es darum gehen, passgenaue Arbeitsplätze einzurichten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Menschen mit Behinderung und des Unternehmens. Das Fundament dafür wird bereits im Kindesalter gelegt. Wenn behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen und aufwachsen und eine frühe, individuelle Förderung stattfinden, dann wird auch das Miteinander im Arbeitsleben selbstverständlicher sein. Zum anderen gilt es, bestehende Zugangshürden abzubauen. Dazu gehört, das persönliche Budget für Arbeit auszubauen, lebenslanges Lernen durch zusätzliche Schulungen zu ermöglichen und die unterstützte Beschäftigung weiterzuentwickeln, um zum Beispiel Menschen aus den Werkstätten auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Die FDP würde es gern sehen, wenn alle Ressorts der öffentlichen Verwaltung die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Arbeitnehmer übererfüllen würden. Die bis zum heutigen Tag in Sachsen-Anhalt bewilligten persönlichen Budgets sind vorwiegend SGB-12-Budgets, Eingliederungshilfen. Es gibt im Land bisher kaum trägerübergreifende Budgets. Die Feststellung des individuellen Hilfsbedarfs erfolgt nach Kriterien aus einem für stationäre Einrichtungen geltenden Rahmenvertrag. Und die gewährten Budgets in Form von Pauschalen sind in der Regel so gering, dass sie den Bedarf, vor allem bei Menschen mit hohem Hilfebedarf, nicht decken. Wo sehen Sie die Ursache? Wollen Sie dies ändern? Und wenn ja, wie? CDU. Auch wenn der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die ambulante Hilfen erhalten, erheblich gestiegen ist, dominieren in Sachsen-Anhalt immer noch stationäre Angebote. Dies liegt vermutlich auch darin begründet, dass sich trotz aller Bemühungen das Verfahren des persönlichen Budgets zu schwierig gestaltet. Auch berichten Betroffene immer wieder, dass die bewilligten Budgets nicht ihrem tatsächlichen Bedarf entsprechen würden und sie sich damit die erforderlichen Dienste nicht am Markt organisieren könnten. Der tatsächliche Bedarf scheint mit den bestehenden Erhebungskriterien nicht angemessen zu ermitteln zu sein. Die vorhandenen Instrumente werden dem nicht immer gerecht. Hier gilt es gegebenenfalls, durch eine entsprechende Ergänzung des Rahmenvertrags Abhilfe zu schaffen. Zukünftig gilt es auch, die persönliche Assistenz anders als bisher in das persönliche Budget einzubeziehen. Derzeit vielfach nicht nachvollziehbar ist, warum bei der Gewährung von Sachleistungen scheinbar weniger strenge Maßstäbe angelegt werden, als wenn für diese im Rahmen des persönlichen Budgets eine Geldleistung beantragt wird. Hier muss die Entscheidungsfindung transparenter und nachvollziehbar werden. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass diese Pauschalen ohne Begründung niedriger ausfallen als die entsprechende Sachleistung. Dies konterkariert den Sinn und Zweck des persönlichen Budgets und verhindert zudem, dass sich entsprechende ambulante Angebote überhaupt am Markt etablieren können. SPD. Trotz wiederholter Initiativen unsererseits gibt es leider nur sehr wenige trägerübergreifende Budgets. Das zu verändern wird auch weiterhin eine wichtige Aufgabe bleiben, um den Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Eine Maßnahme zu einer besseren Einschätzung des Hilfebedarfs sehen wir in den Entscheidungsbehörden, die für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielgerichtete Weiterbildungen durchführen müssen. Die Linke. Die Ursachen für so wenige trägerübergreifende Budgets liegen unseres Erachtens in bundesgesetzlichen Regelungen des SGB 11 und 5, die bewirken, dass die Geldleistungen geringer als die Sachleistungen bemessen sind. Dies ist auf Landesebene leider nicht zu ändern. Bezüglich einer Budgetbemessung nach dem individuellen Hilfebedarf und einer angemessenen Budgethöhe haben wir uns bereits mehrfach mit parlamentarischen und persönlichen Initiativen beim Kostenträger um Änderung bemüht. Dies ist bisher nicht gelungen. Wir sehen Möglichkeiten in einer personenzentrierten Bemessung der Hilfen. FDP. Das Land wird seine Praxis beibehalten, alle in eigener Zuständigkeit und Fachaufsicht stehenden Leistungsträger anzuhalten, bei der Bearbeitung von Anträgen zuerst die Möglichkeit der Ausreichung der Mittel als persönliches Budget zu prüfen. Die Feststellung des individuellen Hilfebedarfs erfolgt für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Rahmenvertrag gemäß des Sozialgesetzbuchs 12. Hierbei hängt die Bedarfsdeckung nicht in jedem Fall von der Höhe des Budgets ab. Trotzdem entstehen bei der Berechnung des Budgets in vielen Fällen Summen, die dem Ziel der Erhöhung der Anzahl der persönlichen Budgets entgegenstehen. Diese Handhabung ist in jedem Fall überarbeitungsbedürftig. Ziel muss es sein, dass durch ein unbürokratisches und gerechtes Verfahren die Möglichkeit, Leistungen als Budgets zu nutzen, zu erhöhen, auch um einen vielfältigeren Markt an anforderungsgerechten Leistungen zu schaffen und somit eine größere Auswahl der Leistungserbringung zu gestalten. Die Menschen haben Angst, dass der Zugang zu medizinischen Leistungen vor allem im ländlichen Bereich in den nächsten Jahren noch schlechter wird. Mangelnde Barrierefreiheit der Praxen und des öffentlichen Nahverkehrs verschärfen die Situation für ältere und behinderte Menschen. Sehen Sie Möglichkeiten der Verbesserung. CDU. Die Erwartung der CDU Sachsen-Anhalt an ein modernes Gesundheitswesen ist, dass es unseren Bürgerinnen und Bürgern unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, vor allem dabei hilft, gesund zu bleiben bzw. wieder gesund zu werden. Für uns steht bei der Gesundheitspolitik in Sachsen-Anhalt der Mensch im Mittelpunkt. Gesundheitspolitik muss sich wie die medizinisch-pflegerische Versorgung der Kranken an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Wir wollen eine aktive Politik der Prävention und wir wollen, dass sich jeder, der krank wird, auf die bestmögliche medizinische Hilfe verlassen kann. Der begonnene Prozess der Realisierung von Gesundheitszielen soll konsequent fortgesetzt werden. Dazu stehen Prävention und Gesundheitsförderung als vierte Säule neben der Akutbehandlung, der Rehabilitation und der Pflege. Unser erklärtes Ziel ist eine lebenslange und altersunabhängige Gesundheitsvorsorge, die planbar und verlässlich sein muss. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge müssen aus unserer Sicht im frühen Kindesalter, etwa in den Kindertagesstätten und Schulen, beginnen und für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, vorgehalten werden. Im Krankheitsfall brauchen wir eine leistungsfähige und wohnortnahe ärztliche Versorgung. Wir wollen weiterhin die Niederlassung von Ärzten in unterversorgten Gebieten, insbesondere im ländlichen Raum, durch finanzielle Unterstützung bei der Ausstattung von Arztpraxen fördern. Um jungen Ärzten die Niederlassung zu erleichtern, werden auch die kommunalen Voraussetzungen verbessert. Geeignete Maßnahmen sind die zur Verfügungstellung von Praxisräumen, die Hilfestellung bei der Suche nach geeignetem Wohnraum sowie attraktive Bauplätze zu guten Konditionen. Als hervorragenden Anreiz sehen wir auch ein gutes Angebot von Kitas und Schulen, sowohl die Unterstützung bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes für den Lebenspartner an. Das bereits vorhandene Stipendienprogramm des Landes wird weiter intensiv genutzt. Die Bedarfsplanung zur ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger muss unabhängig von den medizinischen Versorgungszahlen und der Bevölkerungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, aber auch der räumlichen Sicherstellungsaufgaben erfolgen. Stärker als bisher sollen die von Kliniken und Krankenhäusern beschäftigten Ärzte in die ambulante ärztliche Versorgung der Bevölkerung einbezogen werden. Ein Mangel an Ärzten und Pflegekräften muss verhindert werden. Bei all dem darf aber nicht vergessen werden, dass die Sicherstellung der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung nicht Aufgabe des Landes ist, sondern nach § 72 Sozialgesetzbuch 5 der kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigung obliegt. Die CDU sieht auch die Einrichtung der sogenannten medizinischen Versorgungszentren ein Ansatzpunkt für die qualitativ bessere Versorgung der Menschen. Jede Bürgerin und jeder Bürger in Sachsen-Anhalt soll ein Krankenhaus in ihrer bzw. seiner Nähe und ein Krankenhaus der Schwerpunkt bzw. Maximalversorgung in möglichst geringer Entfernung finden. Im Notfall muss auch auf dem Land jederzeit die notwendige ärztliche Hilfe und technische Ausstattung der Rettungsmedizin zur Verfügung stehen. Wir werden die Krankenhausplanung unseres Bundeslandes an die Veränderungen der ländlichen Regionen anpassen. Sachsen-Anhalt soll auch zukünftig alle Angebote einer modernen und bedarfsgerechten Hochschulmedizin vorhalten. Dazu werden wir auch weiterhin intensive Maßnahmen auf hohem Niveau zur Verfügung stellen, um mit der Entwicklung von Wissenschaft und Forschung Schritt halten zu können. Zur medizinischen Versorgung gehört auch qualitativ hochwertiges Rettungswesen. Die CDU tritt nach wie vor für integrierte Leitstellen und ein landeseinheitliches Rettungssystem mit weiterer Verbesserung der Qualität und Beibehaltung der bisherigen Hilfsfristen ein. Wir werden uns aber auch auf Bundesebene für ein einheitliches Rettungsdienstgesetz stark machen. Qualität darf nicht an Landesgrenzen Halt machen. Die Ausstattung der Fahrzeuge muss den neuesten Standards der Fahrzeug- und Medizintechnik entsprechen. Die CDU wird die Vergabe- und Ausschreibungspraxis im Rettungsdienst prüfen lassen, um eine bessere Planungssicherheit für alle im Rettungsdienst Beschäftigten zu erzielen. Es wird sichergestellt, dass im Notfall jederzeit die notwendige ärztliche Hilfe und technische Ausstattung der Rettungsmedizin zur Verfügung steht. Darüber hinaus wollen wir ein leistungsorientiertes und zeitgerechtes Vergütungssystem für alle im Rettungsdienst tätigen, um einen drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir stehen für Qualitätsbewusstsein und stabile Strukturen bei Rettungsdiensten, Katastrophenschutz sowie den Hilfsorganisationen, damit alle dort engagierten Bürgerinnen und Bürger motiviert und kompetent ihren Einsatz für die Gemeinschaft leisten können. SPD. Ohne dass das Land direkte Einfluss auf die Besetzung von Arztstellen nehmen kann, setzen wir uns seit längerer Zeit dafür ein und unterstützen verschiedene Projekte auch finanziell, dass die gesundheitliche Versorgung vor allen Dingen im ländlichen Raum gesichert bleibt. Ein mittlerweile über die Landesgrenzen hinausgehendes Projekt ist die Qualifizierung zu Praxisassistentinnen, die an eine Hausarztpraxis gebunden sind und arztentlassene, aufsuchende Dienste übernehmen. Die Linke. Die Linke wird ein Aktionsprogramm Barrierefreies Sachsen-Anhalt in Angriff nehmen, das über 10 Jahre hinweg Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen für Barrierefreiheit enthalten wird. Dazu gehört auch die bürgerfreundliche und barrierefreie Gestaltung der Gesundheitsversorgung im Rahmen unserer Vorstellungen zur Landesentwicklungsplanung. FDP. Die medizinische Versorgung ist im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt dünn gesät. Trotz alleiniger Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung als Teil der ärztlichen Selbstverwaltung hat sich die Politik dieses Problems angenommen, um andererseits dem demografischen Wandels medizinische und soziale Dienstleistungen zukünftig in der Fläche zu garantieren, gehört es aus der Sicht der FDP zu den vornehmlichen Aufgaben, der Entwicklung des ländlichen Raumes entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat hierfür bereits Erleichterungen und Anreize initiiert, um die Niederlassung für junge Ärzte im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten. Im örtlichen Nahverkehr sind bereits im Stadium der Ausschreibung für alle Investitionen und den Betrieb die Anforderungen einer Nutzung durch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen vorzusehen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum zukünftig ältere Menschen die Mehrzahl der regulären Fahrgäste stellen. Es wäre nicht zielführend, im weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes Mittel in beträchtlicher Höhe auszureichen, ohne die konkreten Belange des größten Teils der Kundschaft zu beachten. Das betrifft nicht nur die Ausgestaltung der Haltepunkte und die Beschaffung der Fahrzeuge, sondern auch die Gestaltung des Fahrkartenverkaufs und die Informationen über Fahrzeiten. Wie viele Ihrer aussichtsreichen Kandidaten sind Menschen mit Behinderungen? CDU. Hierzu liegen keine Informationen vor, da kein Bewerber verpflichtet ist, hierüber Auskunft zu geben. SPD. Da wir bei den Kandidatenaufstellungen nicht nach Menschen mit und ohne Behinderung unterscheiden, können wir keine Auskunft darüber geben, wie viele von Ihnen eine Behinderung haben. Die Linke. Die Wahl der Landesliste erfolgt auf einer Vertreterinnenversammlung am 12., 13. und 14. November 2010. Bildungs- und Sozialpolitik, der bei uns der Bereich Menschen mit Behinderungen zugeordnet ist, hat im Wahlprogramm Priorität. Der Personalvorschlag des Landesvorstandes an die Vertreterinnenversammlung enthält daher auch ausdrücklich Personen, die durch ihre langjährige Tätigkeit in Verbänden und Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen über Erfahrung verfügen. FDP. Das Vorhandensein einer Behinderung wird in der FDP von den Kandidaten nicht erfragt. Anmerkung der Redaktion. Liebe Leserinnen und Leser, wir hatten die Parteien gebeten, unsere Fragen kurz und einfach zu beantworten. Dies ist den einzelnen Parteien mehr oder weniger gut gelungen. Um Ihnen keine Informationen vorzuenthalten und wegen der Bedeutung der Wahl haben wir uns entschlossen, auch sehr lange Antworten abzudrucken. Darum hat unsere Normal diesmal 16 Seiten. Wenn Sie die eine oder andere Antwort einer Partei nicht richtig verstehen können, zum Beispiel wegen der schweren Sprache, fragen Sie die Kandidaten an den Wahlständen oder auf Wählerinnenversammlungen und dann treffen Sie eine Entscheidung.